NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Juni 1844. Charles Goodyear erhält das Patent für die Vulkanisierung von Gummi.
Eine Fabrikhalle im hessischen Hanau. Ohrstöpsel sind Pflicht. Es ist dunkel, die Luft ist heiß. Ein Arbeiter wiegt bernsteinfarbige und weiße Blöcke ab und legt sie dann auf ein Förderband. Das transportiert sie in eine große Maschine.
Hier sind wir wirklich in der Küche. Man kann es vergleichen mit einem Backen eines Obstkuchens. Hier hat man eine Rührschüssel, bei uns der sogenannte Mischer. Dort sind zwei Schaufeln, die ineinander laufen und der Kautschuk, der vorher zugeführt wird, und die Chemikalien, die über das Chemiekarussell hineingleiten, sowie der Ruß, der noch hinzugefügt wird, dann gemischt werden. Dazu kommen noch ein paar Weichmacheröle und das Ganze wird dann gemischt, gibt eine homogene Masse. Und das muss wirklich exakt durchgeführt werden. Ansonsten, wie beim Kuchen, wenn man zu viel Eier nimmt, dann gelingt der Kuchen nicht.
Der schwarze Kuchen, den Produktionsleiter Joachim Klink da beschreibt, wird einmal ein Reifen. Der meiste Naturkautschuk, der heute weltweit von Gummibäumen gesammelt wird, wird für Autoreifen verwendet. Aber auch Operationshandschuhe, Gummibänder, Kondome und Latexkleidung bestehen aus Naturkautschuk, weil er ungiftig ist und Krankheitskeime aussperrt. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts schätzte man in Amerika und Europa die Fähigkeit des Kautschuks, Nässe fernzuhalten. Doch der Kuchen zerfiel ständig, weil eine wichtige Zutat fehlte. New York, 1834. Ein Laden der Roxbury India Rubber Company. Charles Goodyear ist 34 und mal wieder pleite, als er den Laden betritt. Sein Eisenwarenladen ist bankrott. Goodyear sucht etwas Neues. In dem Laden sieht er einen Schwimmgürtel aus Kautschuk. Der Tüftler kauft ihn, verbessert ihn und will den Ladenbesitzer dazu bringen, den neuen Schwimmgürtel für ihn zu verkaufen. Doch der Mann lacht nur und führt Goodyear in ein Lager. Dort liegen lauter Schwimmgürtel oder das, was von ihnen nach einigen heißen Tagen übrig geblieben war.
Der Kautschuk der damaligen Zeit wies eigentlich Eigenschaften auf, die nicht brauchbar waren für die normale Anwendung. Man kann es eigentlich vergleichen mit Lakritze. Bei Hitze wird das Ganze sehr weich, zerfällt sogar, bei Kälte wird es brüchig.
Erklärt Herbert Werner, Entwickler beim größten Reifenhersteller in Deutschland, der Goodyear-Dunlop-Gruppe. Der Verkäufer, so schreibt Goodyear später, habe gesagt, wenn jemand das Schmilzen verhindern kann, dann werde er Geschichte schreiben. Goodyear wird vom Gummifieber gepackt für den Rest seines Lebens.
Eine Sache, die so wünschenswert, so wichtig und so notwendig ist für die Bequemlichkeit der Menschen.
Goodyear experimentiert und er gibt dafür das wenige Geld aus, das er und seine Familie haben.
Er verkaufte die Schulbücher seiner Kinder für $5, nur um seine Experimente weiterführen zu können. Das zeigt doch deutlich, wie besessen der Mann war.
Etliche Chemikalien hatte Charles Goodyear mit Kautschuk gemischt und keinen Erfolg gehabt. 1839, dann kommt ihm der Zufall zu Hilfe. Diesmal experimentiert er mit Kautschuk und Schwefel. Dabei tropft ein Teil der Masse auf eine heiße Platte seines Herz und sie schmilzt nicht.
Ich schloss daraus, dass ich die Klebrigkeit der Verbindung ganz und gar verhindern könnte, wenn ich die Erhitzung genau im richtigen Moment stoppen kann.
Greifen wir zu etwas, was der chemisch völlig unbeleckte Tüftler Goodyear nicht hatte, zu einem Mikroskop. Kautschuk besteht aus langen Schlangen von Molekülen, die nur schwach verbunden sind. Deshalb schmilzt es oder bricht und deshalb ist der Schwefel nötig.
Der Schwefel erzeugt halt eine Vernetzung der Kautschuk-Molekülketten und erzeugt dadurch praktisch die Stabilität. Das heißt, es entsteht eigentlich ein Produkt mit ganz anderen Eigenschaften. Und das war eigentlich der Durchbruch gewesen. Und auf diesem Prinzip basieren auch heute noch die Vulkanisationsvorgänge.
Immer noch sind Kautschuk und Schwefel zwei wichtige Bestandteile der schwarzen Masse, die dann ein Reifen wird. In der Werkshalle in Hanau hängt ein Arbeiter die Einzelteile der Pneus in eine Maschine. Man nehme einen langen und breiten Kautschukstreifen, die Karkasse, ein Band Stahlstreifen, eins aus Textilfäden und einen schmalen Ring, der den Reifen am Rad hält.
Als Hochzeit kann man hier bezeichnen das Zusammenführen von der Karkasse, von der Unterkonstruktion, mit dem Gürtelpaket, wo die Stahlgürtel drin sind und der Laufstreifen drauf ist.
Textilien wie Polyester oder Rayon und der Stahl sorgen dafür, dass der Reifen auch bei hohen Belastungen in Form bleibt. Reifen müssen extreme Kräfte aushalten, Und sie sollen möglichst lange gefahren werden können. Es soll also wenig von ihrem Gummiprofil abgerieben werden. Um das zu erreichen, ist Naturkautschuk immer noch der beste Stoff, sagt Reifenentwickler Werner.
Wir haben halt in diesen Bereichen, zum Beispiel bei einer Stahlkordaufpressmischung, Eigenschaften, wie zum Beispiel die Festigkeit auch über die Alterung hinweg, die der Naturkautschuk sehr gut erfüllen kann. Im Lkw-Bereich haben wir natürlich andere Anforderungen an den Reifen als im Pkw-Bereich. Da spielen zum Beispiel Dinge wie Abriebsverhalten des Reifens eine übergeordnete Rolle. Und da ist der Naturkautschuk nach wie vor hervorragend geeignet.
Ein Lkw-Reifen besteht zu 40% aus Naturkautschuk. Beim Pkw-Pneu sind es rund 20%. Naturkautschuk ist Bernsteinfarben.
Der Ruß verleiht dem Reifen die Farbe. Wir können aber auch blaue Reifen herstellen oder rote Reifen, nur die werden auf dem Markt nicht gewollt,
sagt Produktionsleiter Joachim Kling. Doch zurück zu Charles Goodyear, der vor allem an Gummistiefel und Gummizelte dachte, nicht aber an Reifen. Er hat das Problem gelöst, aber niemand interessiert sich dafür. Gummiprodukte haben einen schlechten Ruf. In den Jahren nach 1839 sucht er verzweifelt nach Geldgebern, aber er findet sie nicht. Das Geld geht ihm aus. Gleich mehrmals verbringt Goodyear Wochen im Schuldgefängnis. Seine Familie gräbt derweil auf den Feldern rund um ihren Wohnort nach Essbarem, erzählen die Leute. Auf der Flucht vor ihren Gläubigern ziehen die Goodyears häufig um und Charles ist nur selten zu Hause.
Ich lief 10 Mal nach Hause, um festzustellen, dass mein jüngster Sohn, der gesund war, als ich fortgegangen war, sterben würde. Er war erst 2 Jahre alt.
Doch Goodyear lässt nicht locker. Auch als seine Frau ihn immer wieder bittet, er möge sich doch endlich einen Job suchen, der ihnen Geld einbringt. In einer kleinen Werkstatt stellt er Gummischuhe her, die aber keiner haben will. Dem Schuster, der das Muster angefertigt hatte, kann er keinen Lohn zahlen. Cutler heißt der Mann und er geht mit den Erkenntnissen Goodyears zu Horace Day. Day ist reich und ebenso skrupellos. Wer hat's erfunden? Egal. Hauptsache, es könnte sich lohnen. Zunächst aber hat Goodyear die Nase vorn. Am 15. Juni 1844 erteilt ihm das amerikanische Patentamt das Patent mit der Nummer 3633 für die Vulkanisation von Gummi.
He could convince people to lend him money.
Es gelang ihm immer wieder, Leute zu überzeugen, ihm Geld zu geben. Ich glaube, das schaffte er nur, weil er kein unaufrichtiger Mann war. Er hat nie versucht, den Leuten etwas vorzumachen. Er lebte wirklich in dem Glauben, der große Durchbruch würde jeden Moment passieren.
1845 war es sein Schwager, der das Geld gab. Gemeinsam produzieren sie in Naugatuck erneut Gummischuhe. Aber diesmal haben sie Glück, denn bald wird in Kalifornien Gold entdeckt und die Goldsucher reißen sich um die wasserdichten Stiefel, Handschuhe und Zeltplanen, die in Naugatuck produziert werden. Aber auch andere haben das Geschäft mit dem Gummi entdeckt. Horace Day verkauft einen gummierten Stoff und schert sich nicht um Goodyears Patent. Goodyear nimmt sich einen Anwalt, Day gibt nach. Zunächst einmal. Auch heute sind neue Patente noch wichtig für die Reifenherstellung. Vieles ist geheim. Die Mischung zum Beispiel oder die genaue Temperatur, bei der der Reifen sein Profil erhält. Irgendwo über 170 Grad soll sie liegen. In riesigen Maschinen wird das Profil in die Gummimischung gedrückt, erklärt Produktionsleiter Joachim Kling.
Die Reifenrohlinge werden reingesetzt auf die sogenannte Membrane. Das muss man sich vorstellen wie ein Luftballon, der von innen aufgeblasen wird. Von außen kommen dann die Segmente, diese Profile runter auf den Reifen, werden von außen aufgesetzt, nach innen zusammengefahren und die Membrane, dieser Luftballon, drückt von innen dagegen. Und das Ganze wird mit Temperatur und mit Druck beaufschlagt. Und durch den chemischen Prozess findet dann eine Vernetzung der Schwefelverbindungen statt und das Ganze kriegt dann das Profil. Tagtäglich produzieren wir zurzeit 18.300 Reifen.
Zurück ins 19. Jahrhundert, London 1851, die erste Weltausstellung. Über 6 Millionen Besucher, 14.000 Aussteller, einer von ihnen ist Charles Goodyear. Er zeigt eine Welt aus Gummi, große Ballons, die durch die Halle schweben, Schmuck, Bilder, Möbel und Vorhänge, alles aus buntem Gummi, erzählt Goodyear-Biograf Charles Slack.
Die Ausstellung in London war eine einzigartige Bühne für Goodyear. Es gab ihm Gelegenheit, die künstlerischen und ästhetischen Möglichkeiten seiner Erfindung zu präsentieren. Er gestaltete einen Schreibtisch mit Gummitäfeln. Er investierte rund 30.000 geliehene Dollar, um die Ausstellung vorzubereiten. Er hätte durch seine Erfindung längst reich sein müssen. Aber er war der schlechteste Geschäftsmann der Welt.
Und der schlechte Geschäftsmann übersieht, dass hinter seinem Rücken ein Gewitter aufzieht. Während er noch in England seine Erfolge feiert, macht ihm Horace Day in den USA sein Patent streitig. Der Great Indian Rubber Case ist einer der Prozesse des Jahrhunderts in den USA. Alle Zeitungen berichten, der Gerichtssaal ist überfüllt. Charles Goodyear hat einen der berühmtesten Amerikaner als Anwalt verpflichtet. Daniel Webster ist ein Spitzenjurist und im Nebenjob noch amerikanischer Außenminister. Außerdem lebt er gerne gut und braucht Geld. Goodyear bietet ihm 10.000 Dollar und nochmal 6.000, wenn er den Prozess gewinnen würde. Der 70-jährige Webster hält vielleicht das beste Plädoyer seiner Karriere, schreibt die New York Times und zitiert:
Wir kommen an den Punkt der Diskussion, wo die wichtigste Frage in diesem Fall vor uns liegt. Ist er der erste Mann, der die Idee hatte, Gummi auf eine ganz bestimmte Hitze zu bringen, sodass es biegsam und dauerhaft wird? Es ist klar, dass diese Erfindung gemacht wurde, dass sie nun zum Wissen der ganzen zivilisierten Welt gehört. Jemand muss es erfunden haben. Aber wer ist dieser jemand? Wir wollen seinen Namen hören, seinen Wohnort wissen. Wir wollen wissen, wer die Vulkanisation von Gummi erfunden hat, wenn nicht dieser Mann, der jetzt vor uns sitzt.
Er überzeugt die Richter. Horace Day muss Goodyear den Schaden ersetzen. Goodyear bezahlt den größten Teil seiner Schulden, dann ist das Geld weg. Für eine Ausstellung in Paris muss er sich erneut 50.000 Dollar leihen. Das bringt Ruhm. Napoleon III. Verleiht ihm das Kreuz der französischen Ehrenlegion, aber kein Geld. Auch das erste Latex-Kondom, das Goodyear 1855 entwickelt, wird kein Geschäftserfolg. Eine Zeitung schrieb:
Wenn ihr einen Mann seht, der eine Gummikappe, einen Gummistock, einen Mantel, eine Weste und Schuhe aus Gummi trägt und der eine Gummigeldbörse hat, in der sich aber kein Cent befindet, dann ist das Charles Goodyear.
Geld haben andere mit seinen Patenten verdient, zum Beispiel die Brüder Seiberling. Sie gründeten 1898 eine Gummiwarenfabrik und gaben ihr den Namen Goodyear Tires and Rubber Company. Reifen für Kutschen und Fahrräder gehörten zu ihren ersten Produkten. Heute ist die Firma einer der größten Reifenhersteller der Welt. Dabei hat die richtige Mischung von Kautschuk, Chemikalien und Füllstoffen immer noch eine zentrale Bedeutung, sagt Entwickler Herbert Werner.
Sie werden nicht in der Lage sein, einen hervorragenden Reifen zu entwickeln, wenn nicht die entsprechende Mischung zur Verfügung steht.
Er arbeitet mit seinen Kollegen deshalb auch an immer neuen Mischungen. Sie wollen in künftigen Reifen zum Beispiel auch eine Rohmasse aus Getreide einsetzen.
Man versucht damit natürlich die Energiebilanz des Reifens zu optimieren. Man kann zum Beispiel mit verschiedenen biologischen Stoffen dort arbeiten, mit natürlich nachwachsenden Stoffen. Aber man muss wirklich sagen, das ist momentan noch weitestgehend in den Anfangsschuhen. Es ist noch nicht so, dass jeder Reifen diese Stoffe bereits enthält. Aber das ist sicherlich ein zukünftiger Entwicklungstrend.
Charles Goodyear ist lange vor der Gründung der Firma, die seinen Namen trägt, gestorben. Das war 1860. Der fast tägliche Umgang mit giftigen Chemikalien hatte seine Lunge verätzt und sein Immunsystem geschwächt. Seiner Familie hinterließ er das Patent 3633 und 200.000 Dollar Schulden.
Im Zeitzeichen erinnerte Arndt Brunnert an das Patent für die Vulkanisierung von Gummi, das Charles Goodyear am 15. Juni 1844 erhielt. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den französischen Historiker Marc Bloch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.